überlassen das Schicksal entscheiden. Ich habe zufällig einen Glückswürfel dabei.
Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Heir to the Empire Podcast. Heute wieder mit Dices of Destiny, dem Format, in dem das Schicksal entscheidet, was für Themen wir besprechen. Und mit mir am Würfeltisch heute der Daniel. Hallo Daniel.
Hallo Dennis, hallo alle da draußen.
Und der Tom.
Hallo Tom. Hallo, 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 hallo.
Hallo, hallo. Ja, und ich bin der Dennis und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder reinschaltet. Ja, wir haben lange keine Dices-Folge mehr aufgenommen. Wir sind auch, ihr habt es jetzt wahrgenommen, zu dritt heute. Das heißt, Nico hat andere Pläne, aber wir wünschen ihm heute einen schönen Abend bei dem, was er tut. Und wir wollen heute mal wieder, ja, das Schicksal entscheiden lassen, über welche Themen wir sprechen. Und ich gebe euch direkt auch zum Beginn mit, welches Buch ich jetzt hier rausgesucht habe. Ich habe in der Hand das Star Wars Lexikon der Helden, Schurken und Droiden, die erweiterte Neuausgabe, erschienen im DK Verlag 2022.
Da hätte ich eine Anmerkung. Es sind Helden, ja. Schurken und Droiden. Heißt das, Droiden können keine Helden und keine Schurken sein?
Das könnte unter Umständen sein, dass das so gemeint ist. Also R2-D2 ist ganz sicher kein Held. Das Nein, das ist eine gute Frage, warum man das so
das ist mir gerade so random eingefallen.
Selektiert. Da müsste man die Frage stellen, was denkt ihr da draußen? Gibt es da einen Grund für? Warum werden Helden und Schurken separat aufgenommen und die Droiden? Wir werden es erfahren, hoffe ich, von euch. Also wir wissen es aber, glaube ich, nicht. Oder habt ihr noch eine Idee dazu? Tom, zufällig.
Nee. Also für mich sind Droiden teilweise sogar die besten Helden. Also K2SO. Ja. Also ich meine, der bringt mich zum Lachen. Das ist der größte Held überhaupt.
In der Tat.
K2. Ja, ohne R2 wäre so eine oder andere Tür nicht aufgegangen im Todesstern oder wenn wir zurückdenken an den Müllschacht.
Oder an die Szene mit den ETA 2s.
Tja, da gibt es eine ganze Menge.
Wo ist das in Episode 3, wo er diese Superkampfdroiden mit der Ölpfütze planiert?
Ja, 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 ja. Das war kurz nach der Szene mit den Ethers, genau, richtig.
Mhm. Müssen wir uns mal beim DK-Verlag beschweren, was denn da los ist.
Ja gut, ich meine, es ist ja schon 2022 gewesen. Ist schon ein paar Jahre alt, das Buch. Vielleicht haben sie es mittlerweile nochmal verändert. Ich weiß es nicht. An dieser Stelle sei gesagt, keine Werbung, beziehungsweise keine bezahlte Werbung. Das Buch habe ich selbst gekauft. Das ist also mir und ich darf es einfach hier verwenden. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ich schlage dieses Buch mal auf und werde mal die Würfel rollen lassen. Mal gucken, um was es heute geht. Wir würfeln 3, 2, 1. Ui, okay. Jetzt müssen wir nochmal überlegen, weil wir haben, ist ja immer Doppelseite und wir haben links und rechts jeweils einen Charakter. Ich sag jetzt einfach mal, Daniel, sag mal links oder rechts?
Links.
Links. Es kann nur links sein, es ist immer links. Was ist das für eine Scheißfrage eigentlich? Okay.
Wir hätten auch sagen können, runde Zahl oder unrunde Zahl. Okay, aber wir nehmen links und wir haben hier Lobot, den Verwaltungsassistent der Wolkenstadt. Wer ist Lobot?
Ja, die Frage ist ja, was ist Lobot? Zählt er als Droide? Ist er ein Held oder ein Schurke? Das ist eingeordnet.
Ja, mittlerweile gibt es ja mehrere von dieser Art Charakter, oder? Also die in wie heißt die Serie nochmal? Skeleton Crew? Ja, genau, die ist ja auch so eine, oder?
KB heißt die, heißt die so? Ja, ich weiß es gar nicht. Ja, also die hat zumindest auch, die hat auch so dieses Cyborg-Implantat.
Dieses Implantat, gell?
Ja, genau. Also er wird den Rebellen als zugehörig angewiesen hier und wird Spezies Mensch in Klammern Cyborg. Also offenbar Mensch, aber halt erweitert. Und ich kann mich erinnern, dass Lobot in irgendeinem Comic auch eine riesen Geschichte hatte, wo er so ein richtiger Held war, oder?
Ja, ich habe den, Moment mal, ich hole ihn mal kurz aus dem Regal und du redest weiter.
Und ich rede weiter, ja. Ich finde, Lobot ist halt so, ich habe den nie gemocht, muss ich gestehen. Ich weiß nicht, Daniel, wie ging es dir damit? Also ich fand den irgendwie, der hat immer böse geguckt.
Ja, ich fand den tatsächlich auch immer, also Empire Strikes Back, wo er ja zum ersten Mal, das einzige Mal in den Filmen, kommt er noch woanders vor, wenn, dann habe ich es gerade nicht.
Ich wüsste nur in Empire.
Ja, und da gibt es ja eben diese Szene, wie er da quasi dort sitzt und dann über Funk, was auch immer da, irgendeine Information empfängt, wo so ein Shot ist direkt auf seinen Kopf. Und ich fand das als Kind auch irgendwie immer voll creepy, hat mich irgendwie immer an Robocop erinnert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte wirklich lange Zeit als Kind irgendwie Angst vor Robocop, weil ich den irgendwie ja auch total creepy fand. Und
Robocop
komischerweise muss ich da immer dran denken.
Das war ja auch ultra brutal, Robocop, oder?
Ja, also. Meine Eltern haben als ich Kind war irgendwie nicht so drauf geachtet, was ich gucke, so im Nachhinein. ich habe einfach so Pädagogik. Random alle möglichen Videokassetten angeguckt, die wir so hatten oder die ich von meinem Onkel oder von wem auch immer gekriegt habe, ich weiß es nicht mehr. Ja.
Also ich glaube, wenn du vor Robocop Angst hast, das Wichtigste ist, hab Treppen. Weil der hat ja keine Beine, wenn er Treppen läuft. Das ist ja das Geilste. Es gibt ja so eine schöne Montage, dass man, wenn er Treppen runterläuft, hatte der, wie hieß er, der Schauspieler? Ah, fällt mir gerade nicht ein. Ich will Peter Selleck sagen, aber ich glaube, so hieß er nicht. Also nagel mich nicht drauf fest, der Schauspieler von Robocop, der hatte in den Montagen, wenn er Treppen laufen musste, war das immer so schwer, das ganze Equipment, dass man ihm quasi die Beine nackt gemacht hat, dass er dann nur oben den Roboter-Suit getragen hat. Und das war auch eine lustige Sache. Aber bleiben wir mal bei dem Roboter, um den es jetzt geht, oder bei dem
Kurzer Cyborg. Einschub zur Vollständigkeit, Peter Weller. Ich habe es
gegoogelt. Peter Weller, siehste, ja. Peter war doch, ja, ich wusste doch. Ja. Und Tom, du hast den Comic gefunden.
Seht ihr diesen Black Panther da?
Ja.
Ist es der echte Black Panther?
Nein, der kommt aber in dem Lobot-Comic vor. Also eigentlich ist es ein Lando-Comic. Ich habe hier...
Es kommt jetzt raus, dass Lobot in Wakanda entwickelt wurde.
Wäre auch cool. Also ich habe hier den Omnibus. Das sind drei Comics eigentlich in einem. Mhm. Und das eine davon ist Chewbacca, einer ist Leia und einer ist Lando. Und ich kann mich nur noch erinnern, dass das so ein bisschen die Geschichte ist, wie Lobot zu dem wird, zu diesem Cyborg wird, glaube ich. Und ich kann mich auch noch erinnern, dass Kevin von Bucketheads sehr emotional berührt war von diesem Comic. Aber so richtig, um was es da genau ging, kann ich nicht mehr sagen. Es ist halt so ein Scoundrel-Comic, ne, wo Lando wieder in so Geschichten verwickelt wird.
Ja, das ich kann mich erinnern, das Comic oder der Comic ist mit der letzten Panini-Buchreihe, also diese Comic-Buchreihe, ist das auch nochmal neu released worden. Das ist schon sehr, 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 sehr spannend.
Und ich halte jetzt nochmal verschiedene Panels mit offensichtlichen Black Panther-Assassinen in die Kamera. Mhm. Also es ist schon sehr comichaft auch.
Tja. Ja, also Lobot ist ja gespielt von John Hollis. Der ist leider aber auch schon 2005 verstorben, der Mann. Ja, aber also ich habe das gerade, als du noch den Comic gesucht hast, habe ich das zu Daniel gesagt. Also ich weiß nicht, ich konnte ihn nicht leiden. Also der hat immer böse geguckt, aber er war am Ende trotzdem auch so einer der Helden. Ich fand das cool, als dann Lando auf seinem Datenpad irgendwo oder auf seinem Handschuhpad irgendwas eingetragen hat, und dann hast du die Kamera schwenkt auf Lobot, der dann plötzlich erwacht aus seinem Schlaf.
Ja, und dann piept sein Dings so, gell, dann leuchtet irgendwie so sein Implantat so auf.
Dieser Visor, den er da hat. Nee, wobei es ist kein Visor, es ist ein Implantat. Genau, richtig. Also dieses Hinterkopf-Implantat. Also,
es sind Bluetooth-Kopfhörer und Lando hat eben eine neue Playlist geschickt.
Das ist eine Möglichkeit.
Eine neue Air to the Empire-Playlist.
Endlich mal was Gutes, ja. Aber ganz cool ist, dass dieses Implantat ja in einer der Konzeptzeichnungen, die ich gesehen habe, nicht in diesem Buch, leider, die ist hier nicht mehr drin, sollte das eigentlich so über den kompletten Nacken auch mitgehen. Also es sollte quasi noch mehr roboterhaft dann wirken. Warum sie das nicht gemacht haben, das weiß ich jetzt nicht. Aber trotzdem ein im Nachgang ein sehr cooler Charakter, auch wenn er eigentlich ganz, ganz wenig Spielzeit bekommt. Er ist später, ich weiß nicht, Tom, hilf mir, der ist in irgendeinem, also vielleicht weißt du es auch nicht und ich denke mir gerade irgendwas aus, der war in irgendeiner Buchreihe, war er auch mit dabei, in einer Legends-Buchreihe, da ist er auch auf dem Cover drauf.
Before the Storm. Dark Saber, glaube ich, kann das sein?
Ich bin mir nicht sicher, da könnte er auch mit drauf sein. Ich meine, Vor dem Sturm heißt es auf Deutsch, Before the Storm, da ist er nämlich auch mit drauf. Das ist so ein rotes Cover, wo man auch die Lazarettfregatte sieht. Man hat Luke, man hat Han, man hat Leia und dann ist auch Lobot mit drauf. Aber auch nur auf diesem einen Cover. Ich glaube, der ist in der gesamten.
Das ist, glaube ich, die Darksaber-Trilogie, die du meinst.
Es ist gut möglich. Möchte ich jetzt nicht. Nee, die Schwarze Flotte.
Black Fleet Crisis. Ja, ja.
Genau. Mhm. Genau, in Deutschland die Schwarze Flotte, genau. Ja, da hat er auch irgendwie einen Auftritt gehabt. Also von daher, ja, Lobot. Was denkt ihr über Lobot da draußen? Habt ihr eine Meinung zu ihm? Fandet ihr ihn auch so gruselig wie Daniel, weil er Robocop geähnelt hat? Oder habt ihr eine andere Idee? Ja. Ich gucke jetzt gerade noch, es gibt eine Information in diesem Buch zu den Implantaten. Das lese ich noch mal ganz kurz mit vor. Mit den Implantaten im Gehirn kann Lobot unglaublich schnell Informationen verarbeiten, aber weitestgehend seine Persönlichkeit bewahren. Dummerweise musste er ihnen bei einem missglückten Coup mit Lando die volle Kontrolle über seinen Verstand überlassen und so auf ewig ein maschinenartiger Assistent.
Ich glaube, dieser ist der Comic.
Ja, ich glaube es auch. Das heißt, der arme Kerl, da hat er eigentlich in Episode 5, hat er noch so ein bisschen was Eigenes gehabt und dann nicht mehr. Armer Kerl.
Ich habe es jetzt nicht ganz, das heißt, er musste mehr von seiner Kontrolle, also seine eigene Kontrolle über sich selber musste er abgeben.
Genau.
An was? An dieses Maschinen?
Wahrscheinlich an eine Maschine, die dann noch schneller berechnen musste, okay, um dann vielleicht Lando das Leben zu retten. Dafür müsste man jetzt den Comic im Kopf haben. Vielleicht, ich gucke die mir nochmal an. Das interessiert mich jetzt im Nachgang.
Generell finde ich das Konzept, also jetzt unabhängig von Star Wars, einfach total faszinierend mit so Enhancements. Und das Krasse ist ja auch, wie also in den 80ern das noch so richtig entfernte Science-Fiction war, auch sowas wie Lukes Hand und so. Und irgendwie die letzten 20 Jahre ist es irgendwie immer näher und näher gekommen. Ich meine, es gibt schon längst Arm- und Beinprothesen und so weiter. Und jetzt, wenn man überlegt, ich habe jetzt gerade vor ein paar Tagen einen Artikel gelesen mit hier das Neuralink oder wie es heißt, von Elon Musk da so ein Ding. Sehr zweifelhaft, von dem würde ich mir nichts implantieren lassen, aber jetzt mal rein, dass es sowas gibt und dass sie da eventuell möglich machen, dass Leute, die blind auf die Welt kommen oder ihren Sehnerv geschädigt wird, dass die dann irgendwie über eine Kamera wieder sehen können oder irgendwann mal, also in, was weiß ich, ein Computer an deinem Kopf angeschlossen ist, es ist schon faszinierend und beängstigend zugleich und wieder so ein Ding, wo man sagen muss, die alte Sci-Fi war irgendwie echt Vordenker für viele Dinge, wo man wahrscheinlich nicht gedacht hat, dass es dann doch so schnell Realität wird.
Ja, ist wirklich so. Also, aber man muss auch sagen, also gerade diese Implantate oder auch diese Technik, mein Vater kommt ja im Ursprung aus der.
Ist dein Vater ein Cyborg?
Nee, aber der ich würde ja sagen, der macht sie zu welchen. So. Nee, mein Vater ist in der Automobiltechnik. Mein Vater ist Robocop. Deshalb weiß ich das eigentlich auch mit den Beinen.
Genau. Okay, sorry.
Der kommt aus der Automobiltechnik und da bist du natürlich auch auf sowas angewiesen. Also gerade wenn es darum geht, dass du Orthesen, Prothesen, sowas halt brauchst, da sind ja unglaublich viele Sachen, die einfach den Menschen auch das Leben ein ganzes Stück weit wieder lebenswerter oder leichter auch machen, weil sie sich dann wieder normal bewegen können. Also von daher, es ist ein ganz, ganz spannendes Thema, diese Implantate oder auch dieses, wenn du jetzt sagst, dieses Neurolink, das ist natürlich nochmal eine viel, viel härtere Nummer, weil es ja darum geht, auch irgendwie dann eine Verlinkung quasi chiptechnisch im Hirn zu haben oder in irgendeiner Form, das ich weiß nicht, ob ich das so cool finde, wenn irgendwie, also ich meine, wir arbeiten schon sehr viel mit KI in ganz vielen Bereichen unseres Lebens. Ich glaube, das brauchen wir
nicht. Stell dir mal vor, ihr redet jetzt ganz viel davon, dass das missbraucht wird von irgendwelchen Konzernen. Ja klar, Menschen sind halt so, ne? Aber stell dir mal vor, das wäre einfach nur cool. Also es würde einfach nur funktionieren, ohne dass jemand deine IP-Adresse abgreift und dein Konsumverhalten trackt und so weiter. Ich habe mir das früher bei so RTS, also Strategiespielen immer, ich war da nie besonders gut, aber wenn ich das online gespielt habe, dann wusste ich immer genau, was ich machen muss. Aber ich war einfach viel zu langsam und viel zu schlecht. Ne? So, da dachte ich, wenn ich jetzt so instant meine Gedanken in Befehle umwandeln könnte, das wäre perfekt.
Ja, das ist ja genau das RTS, also Real-Time Strategy, für die, die es jetzt nicht wissen, das ist ja genau das, wenn du zum Beispiel, ich habe früher Warcraft 3, habe ich gespielt.
Ja, genau so.
Auch in Online-Partien. Und du musst halt deine Maus bewegen von A nach B, um dort, oder hast mit Shortcuts irgendwas, aber der Computer macht das halt instinktiv direkt. Also das ist genau das, was du sagst. Dieses dran denken und es passiert. Wir müssen halt immer noch haptisch irgendwie was bewegen. Also in dem Fall die Maus oder wir müssen eine Taste drücken, damit wir was machen können, dass was passiert. Aber die KI, die macht das einfach schon direkt. Und von daher ist es eine coole Sache, wenn, du hast jetzt gerade gute Beispiele genannt, wenn man halt nicht gerade das Konsumverhalten oder den Menschen irgendwie ausliest, wäre das schon eine feine Sache. Und nicht wie Slowbot passiert ist, dass man dann irgendwie die volle Kontrolle über seinen Verstand dann weggeben muss. Das wäre also sehr traurig.
Finde ich sowas wie eine künstliche Intelligenz viel schockierender irgendwie. Also da ist man sich ja echt nicht sicher, ob sich die nicht irgendwie verselbstständigen könnte und ob die so logisch denkt, dass sie uns dann irgendwann killt oder so oder einsperrt, weil wir einfach zu dumm sind, um uns selbst zu erhalten. iRobot.
Oh ja. Mhm. War auch ein guter Film eigentlich. Also war gar nicht so schlecht. Also war jetzt nicht, das war keine Sternstunde von Will Smith, aber
ich fand die Idee dahinter Filme gut. Fand ich eigentlich, oder? Es gibt schlechtere Filme mit ihm.
Definitiv.
Aber auch bessere.
Oh ja. Man in Black 1 war einer der besten, glaube ich, von Will Smith. Also,
aber der beste Film von Will Smith ist immer noch, wo er den Typen da wegslappt, weil er seine Frau beleidigt hat.
Das war der Film, der im echten Leben passiert ist, auf der Bühne von den Oscars.
Also waren das die Oscars? Ich weiß gar nicht. Ich war so perplex.
Ja, der Slap, der quasi seine Karriere erstmal beendet hat sofort.
Ja.
Heftig. Was machst du denn da, Will?
Ja. Will.
Um nochmal auf das eigentliche Thema oder zumindest im entferntesten Sinne zurückzukommen, ist ja interessant, dass es irgendwie gerade so in den letzten Jahren auch wieder, also ich meine jetzt, klar, es gab Comics oder so, aber gerade so im Live-Action kam es ja jetzt bei The Book of Boba Fett, die Mods wieder zurück, wo ja quasi diese, wie soll man sagen, Jugendgang quasi es cool fand, sich da irgendwie so kybernetisch, mechanisch, wie auch immer zu verbessern. Und dann haben wir aber gleichzeitig noch das Kontrastprogramm bei KB gesehen, wo wir nach wie vor nicht so komplett ihre Backstory kennen, aber wo es ja wohl so ist, dass sie quasi halt eine Beeinträchtigung hat und deshalb so Implantate hat, damit sie halt normal leben kann. Ich meine, also da ist nicht, die Eltern haben ja das nicht eingebaut, damit sie besser wird, sondern das ist eher so der Side-Effekt von, sie braucht das Ding halt, um überhaupt zu überleben und hat halt dadurch noch ein paar Fähigkeiten mehr dazu, aber gleichzeitig halt eben auch eben eine Schwachstelle. Also sie ist darauf angewiesen, dass sie dann Hilfe bekommt einmal und so, und wenn sie da irgendwo einfach alleine weg ist, dann kann halt auch mal so ein Ding kaputt gehen oder so. Das ist schon interessant.
Die Mods sind halt auch wieder das perfekte Beispiel. Die wären eigentlich cool, wenn sie nicht von Robert Rodriguez geschrieben gewesen wären oder in Szene gesetzt werden.
Ja, schwierig. Also ich weiß halt auch, also es gibt ja immer noch diese eine Szene, als der eine Typ mit seinem Augenvisier, ich weiß es nicht, also er hat irgendwie so ein Ding auch über dem Auge und der dreht sich ja dann quasi einmal um die eigene Achse. Ich bin immer noch der Meinung, der hat das ja nur gemacht, damit er einfach nochmal vorne und hinten alle Gegner sehen kann und die dann quasi markieren kann. Und dann macht
er so in der Drehung die komplette komplett eine Häusergasse gescannt. Sind da, okay, es ist tatsächlich nur der vor mir, also schieße ich nur auf den.
Genau das. Boah,
das ist why not? So ein Mando-Scouter.
Ja.
Die können das ja auch, ne?
Wir müssen das Positive hier rauslesen. Es sah scheiße aus, aber es könnte einen Grund haben.
Aber jetzt bin ich schon noch neugierig, was auf der geraden oder ungeraden Seite noch für ein anderer Charakter war.
Oh, auf der ungeraden Seite. Ja, jetzt wird's spannend. Lord Grey, der oberste Schamane der Ewoks.
Ich zeige ihn euch
mal kurz in die Kamera, damit ihr ihn sehen könnt, ihr da draußen. Ihr werdet es jetzt nicht sehen, aber Zugehörigkeit Hellerbaumdorf. Okay, habe ich auch nicht gehört. Heimat natürlich Waldmund Endor, Spezies Ewok. Größe 1,32 Meter. Ist in Episode 6 aufgetreten und gehört zur Sippe von Häuptling Chirpa. Das ist... Ja, oberster Schamane. Also ich muss gestehen, ich kenne den auch, also ich kenne den vom Sehen, aber ich kenne den auch viel mehr eher aus, und jetzt werden mich auch manche hassen. Nee, du lachst, aber ich habe was ganz anderes im Kopf, was du denkst. Okay. Nee, okay, jetzt habe ich Angst, was Falsches zu sagen, weil ich wollte gerade auf ein Handygame eingehen.
Was?
Sag ich euch doch, ihr habt wahrscheinlich jetzt, ihr habt wahrscheinlich den Ewok-Film jetzt im Kopf.
Nee, ich dachte, die Zeichentrickserie.
Die Serie, ja.
Ich habe die geliebt als Kind, die Ewok-Zeichen.
Ich habe sogar Comics davon. Ich habe meinen Kindern vorgestern ein Buch davon geschenkt. Von der Serie. Ja.
Die Serie, wir reden von der Zeichentrickserie.
Ja. Das da gab es Bücher in den 80ern davon. Ja. Also die erzählen halt eine so eine Folge quasi nach. Sehr altes Ding. Aber muss ich mitnehmen auf irgendeinem Flohmarkt.
Ich finde das gut. Ja, das ist wichtig, die Kids auch frühzeitig da ranzubringen.
Aber kann ich noch eine geile Anekdote erzählen? Ich weiß nicht, ob ich die schon mal erzählt habe. Wir waren ja in London. Es darf ja auch keine Folge vergehen, ohne dass wir...
ohne dass einer von euch erzählt, dass er auf irgendeiner Star Wars Celebration war.
Battlestar Galactica. auf jeden Fall waren wir in London auf der Star Wars Celebration und Daniel und ich und meine Frau dachten, hey, da sind Wookies und Ewoks, lass uns doch da mal mit den Kindern hin, weil die freuen sich bestimmt. Ja, so ein bisschen. Meine Tochter hatte mega Angst vor allem, was Fell hat. Also, und das waren richtig coole Ewoks. Ich glaube, könnte sein, dass auch der Häuptling da dabei war. Naja, kurzum, wir sind dann wieder weggegangen von den Wookies und den Ewoks. Und dann kam Darth Maul. Also, der hätte wirklich professionell geschminkt sein können. Also richtig krasses Darth Maul Cosplay. Und was fand meine Tochter super cool? Den Teufel. Also sie ist offensichtlich ein Sith.
Ich überlege gerade, habt ihr in Bayern nicht so ein Vertrauen eigentlich? Seid ihr nicht so stark katholisch? Ist das nicht schwierig?
Man sagt Bayern nach, dass sie katholisch sind, ja, aber das möchte ich jetzt von mir persönlich, möchte ich da keine Aussage drüber treffen.
Okay. Ja, aber Lord Grey hat ja jemanden unter der Maske, es ist Mike Edmonds gewesen und der hat auch noch einen der Ugnaughts in Episode 5 gespielt. Also diese schweinenhaften Wesen. Und wusstet ihr eigentlich, dass die Ewoks, sind ja Fleischfresser. Und
Den Spielmodus aus Battlefront, meinst du?
Ja, den gibt es auch, aber das hat ja sogar einen Hintergrund, weil es gab irgendeine Serie, das ist auch eine animierte Serie auf Disney Plus gewesen, ich weiß das gerade, Heldinnen der Galaxis, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall sagte man da, hey, passt auf, wir müssen den Ewoks mal zum Essen geben, sonst fressen die unsere Gefangenen, weil die haben wohl Sturmtruppen gefressen. Jetzt wissen wir auch, das ist ja kein großes Geheimnis, warum in Episode 6 am Ende die leeren Helme da sind und wo eigentlich der Inhalt dieser Sturmtruppenhelme ist. In den Mägen der Ewoks. Ja. So süß sie sind doch Menschenfresser.
Aber wir müssen noch über den Spielmodus kurz reden. Das ist nämlich auch ganz witzig. Irgendwann kurz vor Corona war ich in Chemnitz beruflich und da war ich in einem Thalia, da hatte ich kurz Zeit. Also generell, Chemnitz ist übrigens eine coole Stadt mit coolen Leuten, die waren echt alle nett da. Und habe mir ein Buch gekauft, das hieß Warum wir Star Wars lieben, 100 Gründe oder sowas. Mhm. Und einer der Gründe, warum der Autor Star Wars geliebt hat, war dieser Ewok-Hunt-Modus.
Okay.
Und, ja, irgendwie. Und ich habe das überhaupt nicht gecheckt, dass es den gibt und bin über das Buch dann drauf gestoßen und habe es dann zu Hause, habe ich es tatsächlich entdeckt, den Modus, weil ich weiß es nicht mehr genau, wie es war, aber ich glaube, man startet als Ewok mitten in der Nacht auf Endor und jagt dann Stormtrooper, oder? Irgendwie
so, ja, also ist das es ist so, dass du, ich glaube, es können, glaube ich, 15 Leute mitspielen. Es ist auf jeden Fall, es fängt, glaube ich, mit einem oder mit zwei Ewoks an und der Rest sind Sturmtruppen. Und jeder, also wenn ein Ewok einen Sturmtruppler platt macht, dann wird der quasi auch zu einem Ewok. Also so ein bisschen Zombie-Modus, wenn man es so möchte. Ja. Und dann wird natürlich ich weiß nicht, wie viel, es können auch 20 sein, also das 19 Spieler auf der imperialen Seite oder so, nagelt mich nicht drauf fest, auf jeden Fall, die sind krass drauf, die siehst du halt nicht und die Sturmtruppen laufen dann halt durch diese Wälder von Endor, nur mit ihrem E11-Blaster und einer Taschenlampe. Und die Taschenlampe hat auch nicht unendlich Licht, die muss halt immer mal wieder aufgeladen werden und wenn du das Licht dann ausmachst und hörst da plötzlich,
dann denkst du, und dann manchmal kommt auch dieses Horn, dann kommt so,
das ist eh geil.
Also vielleicht sollten wir da mal so einen Spieleabend machen, hier Community-Spieleabend Ewok-Modus.
Ja, wir hatten vor gar nicht allzu langer Zeit, waren ein paar auch vom Discord, also für die, die jetzt noch nicht auf dem Discord sind, schreibt uns gerne eine E-Mail oder auch per Instagram an, dann können wir da euch einen Zugang schicken, wenn ihr Lust auf unseren R2D Empire Discord habt. Und da hatten wir mal eine Runde ausgemacht, die habe ich auch gestreamt und da waren wir auch, haben wir auch die Ewok-Jagd gespielt. Ich war einer der letzten imperialen Überlebenden, aber ich habe es dann kurz vorm Lambda-Shuttle, dann waren es zu viele, die haben mich dann einfach platt gemacht. Ja, dann haben wir halt verloren. Aber es ist cool und wer da Lust hat, aktuell läuft Battlefront 2 wieder sehr gut, viel Zustrom bekommen, neue Spieler und auch alte Spieler kommen wieder, also kann man gerne weitermachen. Leider kein Cross-Plattform.
Ich habe noch einen geilen Fun-Fact, Tom, weil du das Buch erwähnt hast. Mhm. Und das finde ich jetzt einfach gerade so genial. Also sowas kann nur in einer Dices of Destiny-Folge kommen. weil ich habe ja in der ersten Folge mal erzählt von meinem Lieblingspodcast oder Lieblings-Star-Wars-Podcast, den ich halt höre schon seit Jahren und der mich natürlich auch viel inspiriert und ja auch ein bisschen Inspiration für unser Format hier gegeben hat. Und der Autor von diesem Buch, Tom, ist einer der Hosts von Force Center,
Ach, Ken Napsok. Witzig. Ja, das ist ja cool. Wusste ich tatsächlich genau. Nicht.
Ich war mir nämlich gerade, als du Ewok-Jagd, ich habe es gerade nochmal gegoogelt, es ist ein Kapitel Ewok-Jagd. Ich wusste nicht, dass es dieses Buch tatsächlich auch auf Deutsch gibt, weil ich habe nämlich nur das Hörbuch, weil das tatsächlich von Ken selbst vorgelesen wird. Mhm. Und ich kann das Buch auch tatsächlich echt nur empfehlen. Es macht richtig, richtig Laune. Und ich finde es einfach witzig, dass das jetzt zufällig hier kommt und dass du ein Buch von dem gelesen hast, ohne zu wissen, wer der Autor überhaupt ist.
Ich glaube, da kannten wir uns noch nicht mal, als ich das gelesen habe.
Ja, vermutlich nicht, wenn es vor Corona war. Ja. Wir haben uns ja in der Corona-Zeit so kennengelernt.
Damals.
Ja, Corona hat die Leute nicht nur auseinandergetrieben, auch zueinander gebracht. Ist doch schön. es gibt noch eine Information zu dem Stab der Macht, den Lo Grey trägt. Hier steht, in seiner Jugend war Lo Grey ein großer Krieger. Sein Stab der Macht ist mit Trophäen wie den Knochen alter Feinde geschmückt. Lo Grey misstraut allen Fremden und die Ankunft der Imperialen hat ihn noch darin bestätigt.
Der Stab der Macht, mit dem er ab und zu Macht. Auch mal in den Nahkampf geht. Ja. Wenn ihr versteht, was ich meine. Das alte Bärchen.
Gut, dass du es gesagt hast, Tom. Ich habe tatsächlich bei Stab der Macht auch an sowas gedacht und dachte, aber ich will heute mal jugendfrei bleiben.
Das wäre eigentlich auch ein guter Name für ein Podcast-Format.
Der Stab der Macht. Der Star Wars-Podcast ab 18.
Explicit.
Ja, das wäre so ein Sonderformat, was wir wirklich als explicit dann irgendwie
draus Was auf Naboo müssen. Wirklich passiert ist.
So, wollen wir habt ihr noch was zu Lo Grey?
Ich wollte nur kurz was noch zur E-Book-Serie sagen. Ich habe es gerade nochmal gegoogelt. Es ist halt so witzig, weil Ich kann jedem nur empfehlen, schaut mal bei Wikipedia vorbei und sucht eben nach Low Grey. Und er sieht halt einfach in der Comic-Fassung aus wie so eine Art Mischung aus einem Ewok, Merlin und Gandalf. Hat auch so einen langen weißen Rauschebart und allgemein, die Ewok-Zeichentrickserie ist richtig geil. Gibt's sie eigentlich auch bei Disney Plus?
Ja, gibt's auch. Ja. Oh,
krass. Ich glaube, die muss ich echt mal angucken. Ich habe das letzte Mal als Kind gesehen, aber ja, fand's damals immer richtig geil.
Da gibt's auch die Serie Droiden oder Droids.
Gibt's die habe ich sogar geguckt bei Disney Plus mal, als sie neu rauskam. Also nicht komplett, aber so reingeguckt mal ein paar Folgen.
Wir haben ja gerade über Beamer und so geredet in Fürth. Das wäre doch eine tolle Gelegenheit, da Ewoks zu schauen.
Ja, genau. Ne, dann können wir mal gucken, wer hier am längsten durchhält. wer hat die Stab Größe?
Macht.
Das hast du jetzt gesagt. Ah, ja. Gut, dann lasst uns noch mal eine weitere Seite dieses Buches aufschlagen und gucken, was so kommt. Wir würfeln. Okay. Oh, okay. Das ist gar nicht mal so uncool. Gerade oder ungerade? Womit fangen wir an?
Tom darf diesmal.
Was hatten wir als letztes? Ungerade?
Da hatten wir die gerade Wahl.
Dann nehmen wir jetzt ungerade.
Wir nehmen ungerade die Gamorreaner-Wache. Ah. Wächter in Jabbas Palast. Ja, das große Schweinchen.
Das führt uns wieder direkt zu Book of Boba Fett.
Ja, siehst du?
Wo sie auch wieder so einen Auftritt hatten.
Da fand ich sie übrigens richtig geil. Also der Abgang war ein bisschen, hat mir sehr leid am Ende. Die sind ja, glaube ich, alle.
Waren's, ja, die sind über die Klippe gesprungen.
Genau. Die beiden, ja.
Aber so generell fand ich es geil, dass sie so ein bisschen das Design irgendwie abgeändert haben und dass man gezeigt hat, dass die Gamorreaner halt wirklich voll die muskelbepackten Typen sind, die wirklich halt was auf dem Kasten haben. Weil in Return of the Jedi, finde ich, sehen sie einfach nur aus wie so Schweine, die halt aufrecht gehen können. Und
fand, die waren in Return of the Jedi ein bisschen besser equipped, oder? Die hatten da so Felle und so fette Äxte und so. Und in Book of Boba Fett hatten sie nur so ein, ich sag jetzt Schwert, weil ich nicht weiß, wie man diese Klingen nennt, und oberkörperfrei und war so ein bisschen chubby auch, weil Schweine, gut, passt schon. Mm. Oh mein Gott, sind das eigentlich Star Wars Orks?
Rein optisch ist das schon irgendwie eine Möglichkeit. So, Star Wars Uruk-hai.
Ja, aber Uruk-hai wären ja schwarz, oder?
Ja gut, ja. Also deshalb
Orks sind ja generell schwarz in Herr der Ringe.
Wusstet ihr das? Also ich meine, das ist vom Namen her kommt das irgendwie hin, aber die kommen ja vom Planeten Gamor mit Doppel-R, Gamor, und sind um die 1,73 Meter groß. Die Frage ist jetzt, welche dieser ganzen machen. Ich hoffe, die haben auch unterschiedliche Größen. Dann werden nicht mal alle gleich groß. Und ganz interessant finde ich hier die Diensttauglichkeit. Die geringe Intelligenz der Gamorreaner macht sie so gut wie unbestechlich, was für ihre Herren von großem Vorteil ist. Sie ziehen Äxte und Vipro-Lanzen Blastern vor. Also so, die sind so dumm, deshalb mag sie Jabba offenbar. Die armen Kerle.
Es gab noch eine coole Szene in Mandalorian, wo die so einen Gladiatorenkampf auch machen, oder?
Ja, genau. Da gibt es einen.
Cool.
Das war, aber war das Book of Boba Fett? Oder nee, das war Mando, glaube ich.
Das war die
zweite
Book of Boba Fett gesagt?
Genau, Anfang der zweiten Staffel, wo Mando und Grogu da in dieser Unterwelt sind und diesen Kampfring da kommen, ja.
Das war die coole Szene, wo Mando dann wie nennt sich die Whistling Blows? Whistling Birds, genau. Ja. Wie er die aktiviert und Grogu sich dann in seine Kapsel zurückzieht. Das ist immer noch, das war auch im Trailer zu sehen, das fand ich eine der coolsten Szenen irgendwie. Oder also zumindest irgendwie amüsant zu sehen. Ja, die Gamorreaner.
In Outlaws tauchen sie ja auch auf.
Ja, genau.
Hast du immer noch nicht gespielt? Steinigst mich?
Nee,
das
noch
ist
nicht.
Krass, dass du es noch nicht gespielt hast.
Ja, aber ich habe es vor. Das wird mein Winterspiel. Da habe ich wieder mehr Zeit. Und
also ich, kann dir sagen, wenn du dir die vollständige Version holst, auch mit beiden DLCs, also der es gibt einen DLC, da geht es eher um Lando, und es gibt einen, da geht es um Hondo. Das ist ja kein großes Geheimnis, das ist ja schon raus. Aber der Hondo, der Hondo-DLC hat mir sehr gut gefallen.
Hm, habe ich beide noch nicht gespielt.
Solltest du nachholen. Das definitiv ist, also gerade Hondo fand ich halt sehr, sehr amüsant. Wir kennen ja Hondo so, wie er ist. Ja, also dieses, ich bin der große Captain Hondo Naka. Aber leider, also im Englischen die ursprüngliche englische Stimme, im Deutschen leider nicht, weil der deutsche Synchronsprecher verstorben ist. Deshalb gab es da eine neue Stimme. War auch okay, aber nicht perfekt, sag ich mal. Aber gut. Wusstet ihr eigentlich, dass es eine gamorreanische Wache auch bei den Rebellen gab? Einen Piloten?
Nein.
Oh, da klingelt irgendwas.
Der hieß
ist Ford. Ist der Kanon also, oder Legends?
Der ist Legends.
Ja. Mhm. Und in welchem Roman taucht der auf? Bei der X-Wing-Reihe, oder?
Ich in der X-Wing-Reihe, genau. Also in den meisten, und der war auch in The New Jedi Order, war er auch Teil. Okay. Und der hat einen X-Wing geflogen. Und sein Spitzname ist Piggy. Nee. Das ist irgendwie, das ist schon gemein.
Hat er einen rosa X-Wing wahrscheinlich.
Möglich.
Die, Hawkins 2.0.
Die waren sehr divers, die Rogue Squadron, die Romane da. Also gab es viele verschiedene Spezies in der Staffel. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, oder?
Doch, meine ich auch, dass da doch einige gewesen wären. Aber divers ist ja auch bei der, haben wir ja auch bei den gesehen. Alphabet Squadron, genau, beziehungsweise Vanguard aus Star Wars Squadrons. Die ist ja auch sehr, die ist ja auch, da ist auch eine non-binäre Person mit dabei, die von der, aus der Spezies, überlege ich gerade, wie heißen die Grünen mit den Punkten, wo auch Barriss Offida her war?
Ich weiß schon, wie du meinst.
Irgendwas mit M.
Mira.
Genau die. Also man merkt, unvorbereitet sein ist manchmal schon ganz lustig, wenn man dann auf irgendwas ansprechen will und dann funktioniert es nicht. Die Mirialana oder Mirialan, ja, doch, ja, genau. Und da gibt es dann eine entsprechende Person, die da auch.
Ja. Und wer weiß, vielleicht kriegen wir auch irgendwie einen Gamorreaner wieder in Starfighter.
Ja, wäre cool. Also vielleicht, Starfighter eh.
Vielleicht spielt Ryan Gosling einen gamorreanischen Piloten.
Endlich mal eine Rolle, die ihm auf den Leib geschneidert ist. Ja, der Ryan Gosling. Ja, aber da, auf Starfighter freue ich mich auch. Glaube ich, wird auch eine coole Sache. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen, weil es ja auch ein abgeschlossener Film in sich sein soll. Ich meine, am Ende, wenn es gut läuft, macht man eh mehr draus. Dann kommt auch Starfighter 2 oder keine Ahnung, Return of the Starfighter, wie auch immer. Aber ich finde es schon cool, weil ich finde, das fehlt halt irgendwie. Es fehlt so dieser eine Film oder das eine Format, wo es nur um sowas geht, nur um diese Piloten. Ich meine, wir haben ja irgendwie immer nur oder immer so einen Hauptcharakter, der dann irgendwie ein Jedi ist, der dann auch Pilot sein kann oder so. Aber das wäre cool. Da bin ich gespannt. Habt ihr noch was zu gamorreanischen Wachen?
Nö.
Ich nämlich auch nicht. Dann gucken wir auf die gerade Seite und wir bleiben in einem Film und auch zumindest in der Nennung in einer der aktuellen Serien. Es geht um Galen Erso, der, Achtung, Untertitel, genialer Wissenschaftler. Das ist ein großartiger Untertitel. Der kommt von, den Planetennamen habe ich noch nie gehört, Grange, oder also wird geschrieben Grange, keine Ahnung, ist ein Mensch, 1,83 Meter, ja, und gehört sowohl zum Imperium, hier ist lustig, zum Imperium als auch zur Rebellenallianz, was auch richtig ist, weil er ja zumindest mit Saw Gerrera ja irgendwie verbandelt war, aber Saw ist ja auch eher so ein eigenständiger Rebellen-Allianz-Typ, wenn man mal Andor im Hinterkopf behält oder auch seine Auftritte in den Animationsserien. Aber Galen Erso, dank ihm ist der Todesstern zerstört worden. Krasser Typ.
Sehr krasser Typ, ja.
Gerade vor kurzem erst, ich habe es ja in der Andor-Besprechung erzählt, Rogue One nochmal geguckt nach dem Finale von Andor. Und ja, ich bin sowieso schon immer Fan von Mads Mikkelsen gewesen, der kann irgendwie meiner Meinung nach auch nicht wirklich schlecht spielen. Also selbst Filme, die mir nicht so gefallen haben, für ihn finde ich immer gut. Und ich finde auch als Galen Erso, es tut einem jedes Mal weh, wenn er da diese Holo, wenn Chin die Holo-Nachricht abhört und er dann ihr quasi alles erzählt und halt so sagt, dass er sich tagtäglich zusammenreißen muss, um nicht quasi zusammenzubrechen. Und tragische Figur und irgendwie auch ein großer Held gleichzeitig. Ich weiß gar nicht genau, vielleicht seid ihr da ein bisschen mehr belesen wie ich. Hat er, wenn ich es richtig im Kopf habe, oder er hat fürs Imperium gearbeitet, ist dann... Aber weil er Gewissensbisse hatte, oder wie genau ist es, hat er dann quasi gekündigt und wurde dann gezwungen von Krennic zurück.
Der ist desertiert.
Cataclyst lesen, aber ich weiß nicht, den Roman habe ich irgendwie halb fertig und dann nicht weitergelesen, deswegen.
Also ich meine, mich erinnern zu können, er hat fürs Imperium gearbeitet, er ist ja mehr oder minder gezwungen worden, halt auch den Todesstern mit zu konzipieren. Und hat dann aber gemerkt, wie brutal diese Waffe doch sein kann und was das Imperium wirklich nur noch an Mist mehr oder minder baut, wenn man es so möchte, und ist deshalb desertiert. Und das Imperium hat ihn aber nie aus den Augen verloren. Also Krennic wusste immer, wo er ist. Und dann haben sie ihn ja wiedergeholt, weil der Todesstern immer noch nicht ganz fertig war. Mhm. Beziehungsweise weil er sagte, du bist ja so intelligent, Junge. Was da denn los? Komm doch mal zurück.
Also ich kann mich noch erinnern, dass er am Anfang noch relativ überzeugt war von diesem Energiegeschichten da, weil er irgendwie so Unlimited Energy, das was auch in Endor so angeteasert wird, und dass er dann aber seine Frau auch irgendwie kennenlernt und dass sie dann zusammen schon immer mehr hadern mit dem, was sie da tun, und dann finden sie halt auch so Dinge raus halt, ne, die uncool sind, und dass da so Planeten ausgebeutet werden und alles.
Da gab es ja auch gerade die, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, die Fan-Theorie bei Reddit und so, hat die so die Runden gemacht, jetzt hier mit dem Gorman-Massaker, was ja passiert, weil das Imperium oder beziehungsweise der Imperator für sein Energy-Project da Kalkite braucht, was eben nur da vorkommt auf Gorman. Und da gibt es halt die Theorie, ob nicht Galen Erso quasi den Hirnspuk verbreitet hat, dass sie das nur mit Kalkite bewerkstelligen können, weil er gedacht hat, dazu wird es halt eben nicht kommen, dass sie das niemals in diesen rauen Mengen überhaupt erst bekommen. Und dann tatsächlich aber eben er nicht gerechnet hat, dass Krennic zu sowas fähig ist und dann diesen Genozid verübt und tatsächlich so an das Kalkite kommt, und dass das schon eine seiner Maßnahmen war, die dieses ganze Projekt dann eben über Jahre hinweg verlangsamt hat, weil es sagte er eben, wie er auch schon gesagt hat, dass der Todesstern quasi eigentlich hätte viel früher fertig sein können und dass die eigentlich so kurz vor ihrem Ziel waren und er eigentlich gar nicht wirklich gebraucht worden wäre, aber er quasi der Einzige war, der das bemerkt hat, und dann im Geheimen sich unverzichtbar gemacht hat und die Pläne nochmal geändert und da halt lauter Verzögerungen eingebaut hat. Ansonsten wäre der Todesstern halt vielleicht schon, keine Ahnung, 10 Jahre vorher fertig gewesen oder so.
Also es gibt hier eine kleine Ergänzung, also wie auf jeder Seite gibt es ja ein paar Kästchen, die man lesen kann. Hier steht, Galen Erso liebt die Wissenschaft und will die Galaxis zu einem besseren Ort machen. Als er entdeckt, wie man mit Kyberkristallen Unmengen Energie gewinnt, wird seine Forschung missbraucht. Der Rector Krennic erkennt das zerstörerische Potenzial und zwingt Erso, für das Imperium zu arbeiten. Ersos Wissen kostet ihn, seine Familie, die Freiheit und letztlich das Leben. Ja, also das ist ja so ein bisschen auch die Bestätigung dessen, was gerade gesagt worden ist. Also der arme Galen. Aber du hast gerade auch gesagt, Mads Mikkelsen, also der Darsteller, ich finde den auch ganz großartig. Habt ihr mitbekommen, Mads Mikkelsen ist jetzt ja, hat ja auch Le Chiffre gespielt im Casino Royale. Habt ihr den gesehen? James Bond, ja. Hast du nicht
gesehen? Einer meiner Lieblings-James Bond-Filme.
Ist der schon älter, kann das sein?
Das war der erste mit Daniel Craig.
Ach so, ja, den habe ich bestimmt mal gesehen, aber es ist so lange her, dass ich quasi nichts mehr davon weiß.
Und Le Chiffre ist jetzt in einem Videospiel wieder dabei, und zwar in einem Hitman-Spiel, wo er auch von Mads Mikkelsen gespielt wird. Ich fand das ganz, ganz interessant. Hitman spielt
also im Bond-Universum oder andersrum.
Es scheint so, gell? Also ich finde das ja irgendwie lustig. Also das einfach nur so als kleine Randnotiz. Aber ich fand seine Rolle halt als Le Chiffre auch ziemlich cool mit dem blutenden Auge und so.
Auf jeden Fall.
Ja,
das ist auch ein geiler Film. Also ich bin jetzt nicht durchweg begeistert von Daniel Craig, also von den Filmen. Ich finde ihn als Bond cool, aber ich finde zwei wirklich geile Filme sind eben Casino Royale und Skyfall, und allein deswegen ist es cool, dass er Bond war.
Ja.
Und ich meine, die meisten werden den Fun Fact schon kennen, aber ich finde es irgendwie ganz cool, dass Lars Mikkelsen, der Thrawn in Rebels im Original spricht und jetzt in Ahsoka auch spielt, das ist der, ich glaube, ältere Bruder von Mads Mikkelsen. Finde ich ganz witzig, dass die beide jetzt in Star Wars größere Rollen da einnehmen. Und ich hatte auch fest damit gerechnet eigentlich, weil Mads Mikkelsen war ja auch in Japan auf der Celebration. Und es waren ja irgendwie jetzt doch, hatten wir es auch drüber, Tom, im Verhältnis zu London oder gerade den Celebrations in den USA, relativ wenig Stargäste. Und ich habe eigentlich gedacht, als dann vorher klar war, Mads Mikkelsen ist da, dass der bestimmt irgendwie in der letzten Staffel Andor doch noch irgendwie eine Rolle hat oder irgendwas, und dass sie ihn deswegen dann direkt da noch halt nach Japan einfliegen. Und ja, dem war nicht so.
Schade eigentlich, ja.
Da gibt's auch so einen geilen Film mit ihm. Gott, wie heißt der? Das ist so ein dänischer Western. Nico würde das jetzt wahrscheinlich wissen, der ist noch nicht alt. Letzten Jahre.
Wo er mitgespielt hat, oder?
Ja, ja, er ist ja, also der spielt auch in relativ vielen dänischen Filmen mit.
Ja.
Und weil er, also er ist gebürtiger Däne, und der Film ist richtig geil. Also ja, also ein Western, richtiger Western, aber eben mit einem Setting in Dänemark. Und ich muss mal kurz gucken, wie der heißt. Können wir in die Shownotes packen? Weil wahrscheinlich finde ich es so schnell jetzt nicht.
Ja, also, der hat ja wirklich schon einige Sachen mitgespielt. Aber gut, ich fand es auch schade, aber irgendwie auch nachvollziehbar, dass er jetzt nicht nochmal aufgetaucht ist in Endor. Also ich hätte es jetzt auch irgendwie, ich glaube, so im Nachgang auch ein bisschen merkwürdig gefunden. Dann hätte ich eher einen Felicity Jones gesehen. Hätte ich sie lieber gesehen. So. Ja, also ich finde es gut, dass sie da jetzt nicht nochmal was gemacht haben, weil das hätte, glaube ich, auch einfach vom Szenario, also man hätte ihn dann irgendwie mit Krennic zusammenpacken müssen, also das wäre dann irgendwie nachvollziehbar gewesen, aber zu der Zeit war er ja auch schon, also gerade wo wir Krennic so in dieser, gerade im letzten Jahr vor Yavin, war er, meine ich, ja auch schon wieder geflohen in irgendeiner
Form. Es hätte vielleicht ein bisschen gepasst, wenn sie da so in dieser Kunstgalerie mit dabei gewesen wären, in zweiter Reihe.
Genau.
Das wäre ein ganz cooles Cameo vielleicht gewesen.
Ja.
Aber
naja, es ist gut, wie sie es gemacht haben, dass sie es nicht gemacht haben.
Sowieso.
Und ich habe den Film rausgefunden. Er heißt Kingsland. Und gibt es auf Amazon Prime.
Wir machen
keine Werbung, aber da gibt es ihn.
Hashtag keine Werbung. So, machen wir noch eine Runde? Einer geht noch, wir rollen nochmal den Zufallsgenerator und dann schauen wir mal, was passiert. Ui, okay, spannend. Was machen wir gerade, ungerade, wo fangen wir an? Ach komm, ich entscheide jetzt einfach mal, wir machen ungerade. Und zwar der Klient, rätselhafter Imperialer. Wer ist der Klient?
Das ist der von Mandalorian, oder?
Das ist der von The Mandalorian, genau.
Werner Herzog.
Genau, der.
Ach so. Dann habe ich das komplett verwechselt. Ich dachte, das ist der Typ aus Episode 8, den sie da auf Cantobite suchen. Aber komplett getäuscht.
Wer noch nicht kapiert hat, dass das Imperium Space-Nazis sind, der sollte es spätestens nach dieser Performance, wenn man Werner Herzog im Original reden hört, das ist wirklich einfach nur geil, wie so dieses typisch, also filmtypisch, dieses TH, was ja viele Deutsche im Englischen nicht so kennen, und The Empire.
I want to see the baby.
Ja, aber ich würde das jetzt gar nicht so assoziieren mit Deutsch und Nazi. Das ist schon wieder viel zu generisch.
Ja, ich glaube, das hat man eher dann in Episode 7 gesehen. Ja, das ist dann noch mehr. Aber ich weiß schon, was du meinst, Daniel. Also dieser, alleine, weil es halt dieses, der Deutsche, der auf Englisch spricht, das hört sich halt immer schon so ein bisschen an.
Ja.
Ja, das, ich weiß schon, auf was du da hinaus willst. Das ist ja wie in Schindlers Liste auch, wo dann auch viele deutsche Darsteller dann auf Englisch dann auch gesprochen haben, halt im O-Ton. Also auch eine schwierige Nummer. Je nach, aber Liam Neeson ist ein toller Typ. Filme, die man nie wieder sehen will. Redst du etwa von Episode 7, 8 und 9, Tom?
Nein, ich meinte jetzt tatsächlich Schindlers Liste. Ja, das kann ich mir wirklich jede Dekade einmal anschauen. Und das ist dann eigentlich auch schon zu viel.
Ja,
also, aber Werner Herzog, was für eine Ikone des deutschen Films. Also ganz großartiger Regisseur. Da hat er echt coole Sachen auch gemacht.
Definitiv. Also geile Spielfilme, auch geile Dokus. Ja. Und er ist halt einfach auch irgendwie eine coole Persönlichkeit, irgendwie so jemand, dem ist scheißegal, was die anderen über ihn denken, wenn der eine Meinung zu irgendwas hat, dann haut das irgendwie raus, so finde ich den immer so, das ist so, der ist auch gerne mal unbequem, irgendwie wirkt er aber doch so voll sympathisch.
Da gibt es eine Doku von ihm, wo er über Klaus Kinski berichtet, ich glaube, das heißt Mein liebster Feind oder so, der Film. Und das ist so total oft die Szene irgendwie. Er besucht dann das Haus, in dem er Klaus Kinski das erste Mal getroffen hat oder so, und beschreibt da, dass Klaus Kinski irgendwie auf dem Dachboden nackt im Laub geschlafen hat oder irgendwie sowas total abgedrehtes irgendwie, weil er so die Gesellschaft so voll verachtet hat oder irgendwie, ich krieg's nicht mehr so ganz hin. Und auf jeden Fall klopft er dann bei so, ja, normalen Leuten halt, die da mittlerweile in dieser Bude gewohnt haben. Es war großartig. Also das sollte man sich mal anschauen.
Ja, yeah. Und der hat ja auch so Sachen, hat er nicht auch irgendwie mal ein Musikvideo von den Killers gedreht? Und dann hat er bei Rick and Morty hat er irgendwie in einer oder mehreren Folgen hat er irgendwie so ein Alien oder sowas synchronisiert, also im Original. Und so.
Dann gibt es noch diesen einen Film, da wurden doch, das waren Pärchen, die irgendwie mit Bären zusammengelebt haben, mit Grizzlies oder so. Und genau, uiuiui. Und irgendwann haben die da halt haben da gepennt auch bei den Bären. Und ja, dann kam es halt, wie es kommen musste. Der Mann wurde von den Grizzlies gefressen und das wurde aber Ereignisse haben dazu geführt, dass das auf Ton aufgenommen worden ist. Also es gab quasi einen Live-Mitschnitt, wie der Typ gefressen wird.
Ach du Scheiße.
Also so richtig krass und Werner Herzog hört sich das dann an bei der Familie und sowas. Also der hat echt teilweise auch echt stranges Zeug gebracht, aber ja. Und Fitzcarraldo hat er, glaube ich, auch gemacht, oder? Mit Klaus Kinski, der Film.
Ja, der hat viel mit Klaus Kinski gemacht, so. Das ist ja deshalb voll strange, wie der dann auf einmal in Star Wars gelandet ist und noch dazu jetzt nicht nur so als irgendwie so ein Cameo, sondern ich fand auch echt seine Rolle gut, also als Klient, und ich fand auch richtig geil, wie er auch so für uns definiert hat, wie ist denn gerade so der Zustand von der Galaxis, also so, er hat dann irgendwie seine Stormtrooper, die hatten aber irgendwie teilweise kaputte und dreckige Rüstungen, und da hockt er da in seinem komischen kleinen Häuschen da drin rum. Hat er da dann aber auch irgendwie seinen imperialen irgendwie Ehrenkodex und will so alles genau nach den imperialen Standards so gefühlt machen, und dann ist er auch voll enttäuscht, oder man hat so das Gefühl, als würde er so jeden Respekt vor den Jaren verlieren, als er dann im Prinzip merkt, der hadert mit seinem Auftrag, weil für ihn ist einfach so ein guter Bounty Hunter jemand, der, du kriegst den Job, du erfüllst den Job, wie abgemacht, wirst bezahlt, drehst dich rum und keine Nachfragen, kein gar nichts, das ist dein Job.
So und wie Boba er dann Fett so vor The Book of Boba Fett. Wie Boba Fett war vor Boba Fett. Ach so, ja.
Ich hab's gerade irgendwie.
Aber ich finde es halt lustig, dass dieser Charakter ja keinen Namen hat. Das ist ja einer der wenigen Charaktere, der wirklich eine tragende Rolle für die gesamte Serie oder zumindest für die erste Staffel spielt, der keinen Namen hat. Der heißt immer nur der Klient. Das finde ich ziemlich spannend. Und der ist ja das erste, also wir sehen ja das erste Mal durch diese Serie, durch Mando, das, was du jetzt gerade sagst, diese Restimperialen. Das ist ja im Grunde, so wird ja diese Gruppierung auch genannt, Restimperiale. Und das finde ich schon ziemlich cool. Auch was du sagst mit den kaputten Rüstungen der Stormtrooper, das hat man ja nie gesehen. Die waren ja immer Hochglanz, die waren ja immer poliert. Und dann hast du sie total dreckig gesehen. Also, oder generell in den Filmen, die waren ja immer sehr sauber.
Aber die auf Tatooine, waren die sauber? Die waren doch auch so ein bisschen gelb und weathering, oder?
Ja, wobei das war halt der Sekunde geschuldet, weil sie da wahrscheinlich gerade im Sandsturm gestanden sind. Aber sobald sie da draußen waren, waren sie trotzdem sauber genug. Aber du hast recht, Jan. Ja.
Aber ich fand die Szene halt so geil. Also da haben auch die Stormtrooper schon so bedrohlich wie lange nicht gewirkt. Also erstens hatten wir seit Ewigkeiten mal wieder Stormtrooper in Live-Action. Aber wo halt eben Din dann in diese Tür reingeht und guckt sich da rum und sieht dann wirklich die Stormtrooper und die beäugen ihn so. Und man hat so wirklich das Gefühl wie in so einem alten Western. Jeden Moment könnte jetzt einer irgendwie die Waffe ziehen und dann geht gleich das große Gefecht los. Und es ist einfach eine geile Szene. Wie gesagt, und dann eben Werner Herzog als der Klient mit diesem eiskalten Blick und dann dieses I would like to see the baby.
I would like to see the baby. Ja, das ist schon cool. Also ist eine sehr, sehr gute Rolle. Ich finde auch, die ist für die Serie an sich, die tut der Serie sehr gut, weil sie halt trotzdem dieses Imperiale super gut darstellt. Und auch diese Art, wie er sich dann wirklich freut, als er auch Din das Beskar gibt. Und ich meine, das ist ja, das hat man später ja auch gehört, dieses Beskar, was die dort gegossen haben, die Imperialen, das ist ja mit Blut bezahlt worden. Das ist ja Blutbeskar, wenn das so ist. Und das ist ja, da haben wir ja den Paz Vizsla, der das ja gar nicht so geil fand. Und dann musste ja die Armora musste ja sagen, hier, passt schon. Jetzt ist gut hier, das ist der Weg. Okay, das ist der Weg. Also ich finde ihn schon ziemlich cool. Ich fand auch, sein Ende war sehr, wie soll man sagen, also cool ist das der falsche Ausdruck, aber es war zumindest eines imperialen Würdenträgers irgendwie würdig. Also sehr, sehr schnell und brutal. Ja. Gut, gucken wir auf die gerade Seite und damit auch auf die letzte Seite der heutigen Folge. Wir haben jemanden, ich gebe euch mal Hinweise. Machen wir es mal kurz. Er kommt von Tatooine. Erster Hinweis. Er ist männlich, also der zweite Hinweis. Und wir kennen sowohl ihn als auch seinen Vater. Und wir kennen auch seine Freundin und spätere Frau. Okay, der Gedanke.
Nein, es ist der Java, der
der
Otini sagt.
Richtig, genau. Es ist dieser eine Java.
Wenn es nicht der Java ist, dann ist es der Tusken Raider, der Luke K.O. schlägt.
Fast. Es könnte aber auch sein, dass die Person.
Oder das Luke Skelett des Krayt-Drachen.
Auch nicht schlecht. Es könnte aber sein, dass diese Person Luke auch schon mal eine mit draufgegeben hat. Es geht nämlich um Klee Klaas.
Ah, Klee Klaas.
Es geht.
Klee Klaas.
Ja. Ach, und ich habe auch gelogen, ich habe euch auf die falsche Fährte geführt, weil wir kennen zwar seine Frau, das ist dann, also das Klee Klaas ist der Vater von Onkel Owen.
Deswegen habe ich Owen, hast du nicht gesagt.
Ich habe jetzt Vater. Ehrlicherweise gerade auch Owen einfach im Kopf gehabt, mein Fehler. Also wir reden.
Alles gut.
Ja, also ich habe verloren. Klee Klaas, Schmi, Skywalkers Ehemann.
Ach, jetzt, ja, okay.
Ja, der dann im Rollstuhl
aussitzt. Schwebenden Rollstuhl.
Genau, im Schweberollstuhl sitzt, ja. Der Feuchtfarmer. Er hat feucht gesagt. Ja, super, Daniel. Das ist dein Humor. Ja, hat keine Zugehörigkeit. Ist 1,83 Meter groß und in dieser Form nur in Episode 2 aufgetreten. Haben ihn sonst nicht gesehen in den Filmen.
Das ging jetzt so schnell, jetzt können wir noch einen machen.
Habt ihr nichts zu Klee Glas zu erzählen, der arme nee. Kerl?
Nichts nee. Zu erzählen zu dem.
Wusstest bisher gar nicht, wer er ist, gell?
Ja, eben.
Dann sage ich euch nochmal was. Eine kurze Information. Kleeks Vater war Feuchtfarmer auf Tatooine, doch der junge Kleek wollte das Leben der Kernwelten kennenlernen. Hier verliebte er sich in Aika und heiratete sie. Als Aika starb, kehrte er nach Tatooine zurück und übernahm den Familienbetrieb. Siehst du? Also der hat eigentlich Luke auch. Oder der hat quasi den gleichen Weg irgendwie einschlagen wollen wie Luke. Ich möchte weg von dem Planeten. Ich möchte mehr sehen.
Das ist auch immer das, was macht. Also, obwohl man es schon ewig gehört hat, was genau macht denn ein Feuchtfarmer? Bauen die da nur diese komischen Evaporatoren?
Ja, genau.
Und sammeln dann das Wasser ein, was die Dinger aus der Luft ziehen? Oder ja, machen genau, die auch noch, oder tun Feuchtfarmer, bauen die mit dem auch irgendwie dann Obst an oder so, da geht es da tatsächlich nur um Wassergewinnung.
Ich glaube, die pflanzen schon so Pilze und so in ihren Kavernen da irgendwie und so Zeug noch irgendwie.
Ja, also das, wenn ich es richtig, also das ist schon, die machen schon ihre, Pilze oder Gemüse, Getreide und das sind halt diese Feuchtfarmen, die im Grunde aus allem, was möglich ist, noch irgendwie Feuchtigkeit ziehen, um dann mehr oder minder ihre, ich glaube, das ist wie nennt sich das denn? Wie nennt sich denn diese, im echten Leben, diese super, super feuchten Gewächshäuser, heißen die so? Ja, ich glaube schon. Und ähnliches Prinzip verfolgen die halt, dass die dann mit ganz wenig Aufwand trotzdem irgendwie was aufbauen können. Und diese Feuchtfarmen auf Tatooine, die sind wohl auch eng miteinander vernetzt. Also die helfen sich wohl auch immer sehr stark aus.
Baut bestimmt Gras an auf Tatooine.
Ganz sicher, ja. Also,
was willst du sonst die ganze Zeit machen? Da gibt es nur Wüste und ab und zu kannst du mal vielleicht noch auf ein Pottrennen gehen.
Ja, Alter, was ist das denn jetzt? Ja, also ich fand Klee Glas eigentlich im Film sehr unsympathisch, außer als er dann gesagt hat, oder als er dann auf Anakin zu ist und gesagt hat, ich bin Klee Glas, ich hab deine Mutter geheiratet und ich hab sie verloren an die Tuskenräder. Und das war nicht irgendwie, da fand ich aber Owen irgendwie besser, dass der gesagt hat, ja, das sind wir irgendwie wie Brüder, glaube ich. Also die Lars-Familie, ein komischer Haufen Menschen, aber naja.
Einen noch. Komm, Dennis.
Komm, einen
letzten noch.
Okay. Wir rollen noch einmal und schauen, was. Okay. Jetzt wird's spannend, weil jetzt ist die Frage gerade oder ungerade. Und jetzt, da könnten wir nämlich viel drüber erzählen oder halt nicht so viel. Ich sage, Daniel darf die letzte Entscheidung treffen.
Gerade.
K2SO.
Oh nein.
Unprogrammierter Sicherheitstrüger.
Ich übergebe an Tom.
Meine Damen und Herren, jetzt kommt Ode an K2 von Tom.
Jetzt müssten wir so in vierfacher Geschwindigkeit. So. Nein, keine Ahnung. Ich fand K2SO ist einfach ein cooler Druide. Es gibt so viele. Also, ich meine, Druiden sind ja immer Comic Relief oder oft. Aber dieser zynische Unterton, den K2SO hat, der trifft halt sehr meinen Humor. Und ich weiß nicht, ich denke da an die Szene in Jeddah, wo Jin so einen Druiden abknallt und dann da kommt er so um die Ecke und dann so, did you know that was me? So, oder sowas. Oder wo sie da im U-Wing sitzen und dann so, weißt du, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass sie dich verrät? Er sagt es halt nicht, aber sie ist hoch.
Sie ist hoch.
Sie ist sehr hoch.
Ja, oder die Aussage, wir werden ins Weltall geblasen und werden dort sterben. Ich nicht. Ich kann im Weltraum überleben.
Ja,
großartig. Ja. Sehr großartig.
Ja, und ich meine, zu Alan Tudyk haben wir ja auch schon in den letzten Folgen immer mal wieder was gesagt. Einfach sauwitzig. Also, ja,
also
und das Design ist halt auch cool, weil es halt jetzt nicht irgendwie ein kleiner Druide ist oder ein großer goldener Druide, der halt irgendwie so ein nerdiger McNerdson ist, sondern der ist halt groß und haut Leuten auf den Schädel und ist halt der Robocop in Endor. Ne? Ist halt ja alles irgendwie oder der Terminator. Mhm. Das ist, ja, keine Ahnung, finde ich schon sehr cool gemacht und ja, er ist halt auch irgendwie so nahbar. Also das finde ich ja immer das Krasseste eigentlich. Das sind so Maschinen, aber die haben so einen krassen Charakter. Oder die Schauspieler verleihen ihnen halt diesen Charakter. Und das ist schon stark. Also. Und ja. Mein Gott, und diese Szene, wo K2 sie dann rettet, ne, in Rogue One, und dann so, goodbye, und dann schlägt er so drauf und die Tür geht zu. Also das, also ich weine da manchmal. Das ist echt rührend.
War auch rührend. Also vor allem, und das ist ja das Geile, wenn wir jetzt halt Andor gesehen haben, die zweite Staffel, und ihn auch einfach nochmal ein bisschen besser kennengelernt haben. Das ist so unglaublich cool, weil er hat jetzt noch mehr Tiefe, die er mit sich bringt. Auch alleine zu wissen, wo er herkommt. Er war einer der Gormen-Massaker-Druiden oder auf Gormen stationiert, während der Massaker-Geschichte. Mhm. Und die sind ja, also der ist ja so stark, der ist, also dass der überhaupt so blastert werden konnte. Hat, also gut, ich meine, genug Beschuss, da geht alles kaputt irgendwann. Auch Jedis haben wir festgestellt. Vor allem immer noch die eine Frage, hat Jin einfach den anderen K2 oder den anderen KX-Sicherheitsdruiden am richtigen Punkt erwischt, dass der einfach umgefallen ist? War der schon beschädigt? Ist das schlechtere Qualität? Ist das minderwertig, was sie da beschossen hat? Weil, wenn man überlegt, wie viel K2 ausgehalten hat und sie schießt einmal auf diesen Druiden und der ist
geht Blaster nicht waren einfach besser.
Ja, stimmt. Ja, das wird's gewesen sein, ja. Ja, aber K2 ist alleine auch, als er dann nach Coruscant fliegt mit Cassian zusammen und mit Benji, glaube ich, heißt er. Melchi heißt er, nicht Benji. Und dann wie er sagt, ja, ich war einmal auf einer Parade. Der Imperator war auch da. Das ist so.
Alle gucken, also ja. So gefühlt gucken alle nur so.
Ja, also toll, danke, dass du das schön findest, aber wir, naja, der Imperator so.
Ja, wir haben ja lange auf ihn gewartet in Endor, aber ich fand wirklich jede Szene, in der er dann war wirklich so ein kleines Highlight. Immer war entweder witzig oder geil inszeniert oder beides zusammen und also.
Ja, war aber auch gut, dass es so lange gedauert hat, weil es hat dann echt Gewicht auch, ne? Und diese Szene mit dem menschlichen Schild dann, ey, wie eiskalt er den dann so. Krass, das muss ich mir, glaube ich, gleich nochmal anschauen.
Ja, wie er denn da über diese Brücke läuft und einfach so rüber slappt.
Ja, das war schon cool. Also ja, also K2 ist so mit einer der Droiden, der hat viel Stärke bekommen durch die Serie und ich finde auch die KX-Sicherheitsdroiden an sich haben auch sehr viel, auch durch Jedi Fallen Order oder auch durch das war ja dann auch, ja, die treffen aufeinander und so ein Lichtschwertschwinger hat es nicht gar nicht so einfach gegen die, also das ist schon cool.
Das sind schon stärkere Gegner in einem Spiel. Ja. Es gibt auch eine Szene auf Kashyyyk oder so, wo du dann so in einen Raum reinkommst und dann geht die Tür zu und dann sind zwei da. Ja. Und du denkst so, okay, schauen wir mal, wie lange ich das
Oh ja. Aber wusstet ihr, es wurde bestätigt vom Showrunner, dass es gibt eine Szene, wo Cyril in so einen Raum reinkommt, wo diese ganzen KX-Sicherheitsdruiden drin sitzen und der eine, der ihn anguckt, das wurde mittlerweile bestätigt, das ist ja K2. Ja,
sieht man also, an den
Kratzern, genau.
Da hatten wir es doch, glaube ich, auch drüber hin in unserer
Hatten wir in der Review auch drüber gesprochen?
Ja, cool. Ich glaube, dass wir es da irgendwie drüber hatten. Ich weiß es auch nicht mehr.
Ja, vielleicht weiß ich es auch daher. Genau. Also,
aber ja.
Ja, also ich hab's bei Heir to the Empire gehört, da bin ich mir ganz
sicher. Ja, genau. Ja, aber auf jeden Fall coole Sache, ja.
Ja, es ist schon, also K2, einer der coolsten Druiden, definitiv. Und Tom, du hast was gesagt, so ist es halt nicht dieser goldene Druide, nicht. Also ich meine, C3PO ist halt primär nervig an vielen Stellen. Ich meine, auch wenn er auf Endor derjenige war, der die Gruppe retten konnte durch sein goldenes Erscheinungsbild. Aber K2 ist halt einfach, der ist lustig, also zynisch lustig. Der macht mir auch definitiv mehr Spaß. Ja, sie haben doch weniger über K2 gesprochen als gedacht, aber ich glaube, der ist halt einfach zu viel noch im Kopf für viele. Ich gucke jetzt mal, ob er noch irgendwas hat, was hier noch vorzulesen ist. Die internen Schaltkreise zu manipulieren und K2SO neu zu programmieren, hat Nebenwirkungen. Er spricht nun frei heraus, egal wie unangebracht es ist, und will keine Befehle befolgen, die er für langweilig hält. Okay.
Legitim, das ist halt, würde ich sagen.
Es ist natürlich auch noch vor Endor. Also man muss das Buch ist noch vor Endor erschienen. Mhm, aber
passt irgendwie passt schon
trotzdem
so
immer noch rein. Also, ja, cool. Mensch. Ja, da haben wir doch über eine ganze Menge Charaktere gesprochen. Bisschen gebullshittet auch, muss man ja auch gestehen. Und wir wissen jetzt, dass Daniel Angst vor Robotern hat oder hatte. Und das ist ganz wichtig, der Robocop, ganz, ganz wichtige Sache. Naja, aber habt ihr sonst noch was? Ansonsten kommen wir zum Ende, würde ich sagen. Dann, da wird der Kopf geschüttelt von beiden. Dann, ihr Lieben da draußen, vielen Dank, dass ihr wieder reingeschaltet habt zu Dices of Destiny. Wir freuen uns über euer Feedback auf unserer Social-Media-Plattform Instagram. Gerne auch per E-Mail. Alles, was ihr dafür benötigt, ist in den Shownotes. Folgt auch gerne uns einzeln auf unseren Kanälen, auch wenn Daniel da vielleicht weniger aktiv ist.
Ich wollte gerade sagen, also, ihr dürft mir gerne folgen, aber ob das irgendeinen Mehrwert für euch hat, ist nicht gegeben. Also
generell
folgt lieber Dennis und Tom. Oder nicht. Nico, der postet auch noch ab und zu mal was.
Also, wenn ihr Lust habt, folgt auf jeden Fall Air to the Empire, da freuen wir uns sehr.
Das ist sinnvoll, ja.
Und wenn ihr Lust habt, auch auf unseren Discord, dann seid ihr da auch gerne eingeladen, schreibt uns an, dann kommen wir ins Gespräch und ihr kriegt einen Einladungslink. Ansonsten vielleicht noch eine kleine Randnotiz. Dices of Destiny geht auch auf Deutschland-Tour, wenn man es so möchte. Daniels Auge, die kurz sehen müssen. Und zwar wird Dices of Destiny in zwei Standorten in diesem Jahr noch live gehen. Und zwar einmal in Kiel beim Project Area 51, jetzt im kommenden Juli.
Mit Special Guest,
Wir verraten noch nicht, wer es ist, aber es gibt einen Special Guest und einer, der nicht vom Air to the Empire Podcast ist. Also ich werde da sein, aber unser Special
Sonst
Guest.
Keiner.
Ich vertrete Air to the Empire vor Ort, genau. Und dann sind wir gemeinsam zu viert in Fürth im September bei der Norris Force Con. Und wenn ihr da Lust habt und habt noch Zeit im September, schaut gerne mal auf unser Instagram, da seht ihr auch nochmal das Datum, wann das Ganze stattfindet. Dann freuen wir uns auch, euch dort live zu treffen. Und vielleicht habt ihr Lust, live bei unserem Gebullshitte über Star Wars zuzuhören. Gut, in diesem Sinne, ihr zwei, vielen Dank, dass wir das heute aufnehmen konnten. Und dann beenden wir das Ganze, wie immer, mit einem freundlichen Möge die Macht mit euch sein.
Immer.
So say we all.
So say we all, immer.
Wir lassen das Schicksal entscheiden. Ich habe zufällig einen Glückswürfel dabei.